Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober 2024. Willkommen zur 75. Folge der Foreign Times. Heute soll es um Russland gehen mit Schwerpunkt Nahost. Und dazu begrüße ich recht herzlich Hanna Notte. Hallo Hanna.
Hallo und danke für die Einladung.
Ganz kurz, Hanna, wer bist du und was machst du?
Ich bin Politikwissenschaftlerin, Russland-Expertin, Direktorin des Eurasien-Programms beim James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Das ist eine Denkfabrik in den USA. Aber ich lebe und arbeite in Berlin zu russischen globalen Außen- und Sicherheitspolitik.
Und du warst gerade in Georgien.
Ja, genau. Ich recherchiere gerade für mein Buch zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den Auswirkungen einer radikaleren globalen russischen Außenpolitik insgesamt. Und da will ich auch über den Südkaukasus schreiben, war gerade am Wochenende in Georgien für die Parlamentswahlen, habe mich getroffen mit Aktivisten, mit Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Experten. Bin dann Montagabend abgereist, also 2 Tage nach der Wahl. Montagabend, als gerade dann der erste große Protest losging auf der Rustaveli Avenue, zu dem ja die Opposition aufgerufen hatte. Und ja, insgesamt würde ich sagen, ist eine pessimistische Stimmung gerade in Tiflis unter der Zivilgesellschaft und Opposition. Die alles entscheidende Frage, die sich irgendwie alle gestellt haben, als ich abgereist bin, war, ob genug sowohl interner als auch externer Druck aufgebaut werden kann, dass eben aufgrund der diversen prozeduralen Verstöße, zu denen es ja gekommen ist während dieser Wahlen und die auch dokumentiert wurden, dass eben aufgrund dieses Drucks eine internationale Untersuchung in irgendeiner Form angeleiert werden kann. Mhm. Letztendlich mit der Hoffnung, dass es dann irgendwie zu Neuwahlen kommen könnte. Aber eben Pessimismus, weil interner Druck ist halt die Frage, die Zivilgesellschaft ist müde. Die haben ja auch schon viel protestiert dieses Jahr gegen dieses Foreign Agent Law, was kam. Und ist die Frage, ob der Druck jetzt aufrechterhalten werden kann. Und eben auch die Frage, ob westliche Staaten da Druck ausüben. Und als ich abgereist bin, war auch so die Realisierung, dass es jetzt nur ein sehr kurzes Zeitfenster gibt, in dem halt irgendwas passieren kann, weil die amerikanischen Wahlen anstehen nächste Woche und jeder weiß, dass dann einem Land wie Georgien keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt wird. Also es war insgesamt eine eher ernüchternde und pessimistische Stimmung in Tiflis.
Na, ja, dann kommen wir mal zum fröhlichen Nahen Osten.
Auch eine schwere Baustelle. Ja. Und noch komplexer.
Wir beide haben ja die schöne Situation. Wir haben vor rund einem Jahr unseren letzten Podcast zusammen gehabt. Es war aber definitiv vom 7. Oktober. Das heißt, seitdem wir gesprochen haben, ist unglaublich viel passiert in Nahost. Ich versuche das jetzt mal auf so was ganz Kleines runterzubrechen für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht so aktiv verfolgen, bevor wir in unser kleines Gespräch hier reingehen. Und ja, ich weiß auch nicht genau, wo man da anfangen soll, aber im Grunde am 7.10. in Israel der Angriff der Hamas mit sehr vielen Toten vor Ort, auch sehr grausamen Szenen, die, glaube ich, die Welt gesehen hat und in der Folge dann aber auch eben solche Grausamkeiten in der gesamten Region, wo man sehr viel Zerstörung gesehen hat, menschliches Leid, schlichtweg Krieg. Wir haben einerseits Gaza, das mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Wir haben im Libanon gerade aktuell den Krieg gegen Hisbollah am Laufen. Wir haben bei Hamas, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das Sieg nennen kann. Auf alle Fälle sind die Köpfe des 7.10. mittlerweile wohl alle mehr oder weniger mehr unter uns. Das heißt, da gibt es Teilerfolge. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Region, die dann entsprechend in Unruhe ist. In dieser ganzen Gemengelage ist immer ein Protagonist, bei dem ich so das Gefühl habe, auf den schaut keiner so richtig. Also alle schauen auf Hamas, alle schauen auf Hisbollah, alle schauen, was Israel tut. Das wird alles ganz genau irgendwie dokumentiert, mit Videos begleitet. Aber wir haben ja auch Russland in der Region. Ich habe jetzt natürlich die USA nicht genannt, aber die ist natürlich auch sehr präsent. Aber wir haben auch Russland in der ganzen Region, das verschiedene Verknüpfungen, sogar Militärbasen hat. Und ich glaube, es ist nicht ganz uninteressant, auch da mal drauf zu schauen, zumal das ja vielleicht auch Rückkopplungen auf den Krieg in der Ukraine hat oder zumindest Russlands Fähigkeiten in der Ukraine. Vielleicht kurze Erinnerung, Russland ist gerade dabei, seine Zusammenarbeit mit Nordkorea massiv auszubauen. Die sind jetzt nicht in dem Gebiet, das wir heute besprechen, aber man sucht halt überall Verbündete. Und wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, was in der Region passiert ist, kann man sagen, Israel nimmt gerade Irans Ring of Fire oder Achse des Widerstands, je nachdem, welche Seite man fragt, gerade komplett auseinander. Und das hat, glaube ich, schon sehr starke Auswirkungen auch auf die gesamte Region. Und vielleicht fangen wir da in Syrien an als Ausgangspunkt. Syrien ist ja ein Land, was, ich will jetzt nicht, also man muss ja ein bisschen vorsichtig sein bei den Formulierungen, aber das von Assad kontrollierte Gebiet konnte unter anderem gehalten werden wegen des Eingreifens Russlands in Kombination mit Unterstützung von iranischen Milizen, auch Hisbollah. Und wenn wir jetzt sagen, das klappt gerade alles zusammen, dieses Kartenhaus, was Iran dann aufgebaut hat, dann würde ja die erste Idee sein, naja, Russland hat gerade massive Probleme. Aber ist das so?
Ja, Marco, ich würde sagen, Russland hat Probleme in Syrien zunehmend. Ich würde sie noch nicht als massive Probleme charakterisieren, aber auf jeden Fall ist Russland eher nervös, was Entwicklungen in Syrien betrifft. Und ich fange vielleicht noch mal ein bisschen früher an, nehme noch mal den Zuhörer ein bisschen mit. Also Russland, wie du schon gesagt hast, ist seit 2015 militärisch präsent in Syrien, hat das Assad-Regime dort gestützt. Ich würde auch sagen, dass die russische militärische Unterstützung sehr relevant war für den Machterhalt des Assad-Regimes. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass auch nach der Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022, die ja seitdem zur absoluten sicherheits- und außenpolitischen Priorität für Russland geworden ist, trotz dieses Ukraine-Krieges ist Russland weiterhin militärisch präsent in Syrien. Ja, man hat ein paar Waffensysteme verlegt, einige Truppen, aber Russland ist präsent. Und die russische Präsenz in Syrien ist weiterhin strategisch sehr wichtig für Moskau. Die will man nicht verlieren. Seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 ist Russland noch unkooperativer gegenüber dem Westen geworden in Syrien. Wenn wir auf die Arbeit des Verfassungskomitees zum Beispiel schauen in Genf oder der Frage der humanitären Hilfe für Nordwestsyrien. Also Russland ist da noch weniger bereit, mit westlichen Staaten zu kooperieren. Ist aber insgesamt risikoavers in Syrien gewesen die letzten 2,5 Jahre. Also was hat Moskau gemacht? Es hat für die regionale Rehabilitierung des Assad-Regimes geworben unter den Golfstaaten, hat die syrische Annäherung mit der Türkei versucht voranzutreiben und insgesamt risikoavers, da natürlich die Kämpfe in der Ukraine die eigenen Kräfte und Ressourcen total strapazieren. Das heißt, man hat jetzt nicht die Kapazität, da, wenn es neue Unruhen in Syrien gibt, massiv aufzustocken, ja. Und deswegen ist Russland seit dem 7. Oktober letzten Jahres, glaube ich, etwas nervös, was Entwicklung in Syrien betrifft. Russland kann, um es kurz und knapp zusammenzufassen, ein Überschwappen einer iranisch-israelischen Konfrontation oder dieser israelischen Konfrontation mit der Achse des Widerstandes auf syrischem Boden nicht gebrauchen. Das heißt, was haben wir seit Beginn des Jahres gesehen? Wir haben gesehen, dass die israelischen Schläge gegen pro-iranische Milizen, gegen Hisbollah-Stellungen in Syrien rapide zugenommen haben. Die sind ja dann im April kulminiert, da werden sich vielleicht die Zuhörer erinnern, da gab es den israelischen Angriff aufs iranische Konsulat in Damaskus und dann gab es eine Racheaktion des Iran mit einer ersten Raketen- und Drohnenattacke auf Israel im April diesen Jahres. Und das heißt, da war eine neue Eskalationsstufe erreicht. In diesem Kontext hat Russland versucht, an alle Seiten zu signalisieren, lass die Kirche im Dorf, Syrien soll nicht in diese Konfrontation mit reingezogen werden. Es gibt Berichte, laut denen Russland Bashar al-Assad gesagt hat, er soll sich aus dem Gaza-Krieg raushalten. Russland hat auch seine Militärpräsenz auf den Golanhöhen aufgestockt, glaube ich, auch als Signal an Israel zu verstehen. Und trotzdem ist die Lage immer prekärer geworden. Also Anfang Oktober hatten wir einen israelischen Beschuss eines Waffendepots ganz in der Nähe von Khmeimim, vom russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien. Laut einigen Berichten wird sogar gesagt, dass sich dieses Waffendepot auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt befunden hat. Also die russische Luftabwehr wurde eingesetzt. Also wir bewegen uns sozusagen in eine Gemengelage, in der Russland und Israel womöglich aneinander geraten in Syrien. Und das ist ein Szenario, das Russland immer hat vermeiden wollen. Russland hat kein Interesse an einer direkten militärischen Konfrontation mit Israel in Syrien. Deswegen waren auch die Reaktionen auf diesen Beschuss Anfang Oktober eher verhalten von russischer Seite. Russische Medien haben darüber kaum berichtet. Russische Experten haben sich auch wenig dazu geäußert. Der russische Botschafter in Israel hat eine gewisse Warnung ausgesprochen an Israel. Gleichzeitig eben hat man versucht, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf diese Spannung zu lenken. Also ich würde sagen, insgesamt gibt es eine erhöhte russische Nervosität, was die Entwicklung in Syrien hier betrifft, aufgrund eben dieser allgemeinen Risikoaversion, die ich beschrieben habe.
Ja, wenn man den Kreisen glaubt, dann haben die Israelis, glaube ich, auch nochmal Assad eine Nachricht geschickt, dass er sich da rauszuhalten hat, sonst gehen sie auf ihn los.
Das scheint weiß man dann, ja.
Ja, man weiß halt bei den Kreisen dann immer nicht, was so hundertprozentig stimmt, aber ich glaube, die Indikation in die Richtung, die war schon, also die ist logisch und kann man irgendwo nachvollziehen. Aber es ist ja dann auch so tatsächlich passiert, ne? Assad hat sich in jedem Fall minimals, ne, nur da, wo er musste, hat da der Hisbollah so ein bisschen Spielraum gelassen bei Bewegungen und so, aber man sieht jetzt nicht, dass da irgendwo eine vehemente Unterstützung wäre oder ähnliches.
Genau.
Und damit hat es aber Russland dann auch tatsächlich geschafft, dass sie bisher aus allem rausgehalten worden sind, weitestgehend, oder?
Genau, also bisher ist es zu keiner Konfrontation gekommen, aber die Frage ist ja jetzt auch, wie geht's weiter? Also wir hatten jetzt letzte Woche sozusagen die letzte Runde in diesem gegenseitigen Vergeltung zwischen Israel und Iran mit dem israelischen Schlag gegen Iran am Morgen des 26. Oktober. Und jetzt ist ja die große Frage, kommt nochmal eine Antwort Irans? Und wenn ja, wie wird die sich gestalten? Haben wir sozusagen das Ende dieses Zyklus erreicht? Ich bin da eher skeptisch persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass das weitergeht. Und deswegen bleibt die Gefahr auch in Syrien. Sie ist jetzt nicht massiv hoch, dass es zu einer direkten Konfrontation irgendeiner Art zwischen Russland und Israel kommt. Ich glaube, beide Seiten haben daran kein Interesse, aber Eskalationspotenzial besteht trotzdem.
Das wäre ja vor allen Dingen dann vorhanden oder sehr direkt, wenn Russland sagen würde, ich unterstütze jetzt, was weiß ich, die Hamas oder die Hisbollah und schicke da irgendwie massiv Waffen an die, damit die da rumballern können. Aber das haben wir ja gar nicht gesehen, ne? Also diese direkte Connection, also die ist wohl irgendwie da, aber sie ist jetzt nicht wirklich aktiv.
Es gibt russische Connections und auch Unterstützung für die diversen Spieler in der Achse des Widerstands, aber da muss man dann von Fall zu Fall schauen. Also wenn du möchtest, können wir gerne mal mit Hamas anfangen. Hamas ist ein separater Fall. Hisbollah und die Houthis in Jemen sind nochmal was anderes. Also es wurde ja auch berichtet nach dem 7. Oktober letzten Jahres, dass da russische Unterstützung geleistet wurde für den 7. Oktober selbst. Ich habe dafür keine stichhaltigen Beweise gesehen, selbst wenn es sicherlich richtig ist, dass über die Jahre auch russische Waffen in die Hände von Hamas gefallen sind. Das ist mit Sicherheit wahr. Aber ich habe keine Beweise für eine Unterstützung, militärische Unterstützung im großen Stil oder Hilfe bei der Vorbereitung des 7. Oktobers von russischer Seite gesehen. Trotzdem gibt es politische Kontakte zwischen Russland und der Hamas, gar keine Frage. Hier gibt es einen historischen Kontext. Russland ist ein Staat, der grundsätzlich gegenüber den Palästinensern immer sehr aktiv war, hat auch über die Jahre immer wieder zwischen verschiedenen palästinensischen Fraktionen vermittelt, auch so ein bisschen, um im Nahostfriedensprozess aktiv zu bleiben. Denn damit verbindet Moskau auch historisch Großmachtstatus, ja, mit dieser Rolle im Nahostfriedensprozess. Und hat eben in den Jahren zuvor, also auch vor dem 7. Oktober letzten Jahres, vor allem während der Trump-Regierung, immer wieder moniert, die USA würden diesen Prozess monopolisieren und hat auch versucht, dementsprechend relevant zu bleiben. Und die Nische, die Russland da für sich gefunden hat, war eben diese Vermittlung unterhalb verschiedener palästinensischer Gruppierungen, ja. Mit dem Argument, Wir brauchen Einheit unter den Palästinensern als Vorbedingung für einen erfolgreichen Friedensprozess. Und Russland ist eben hier der Akteur, der mit den verschiedenen palästinensischen Gruppierungen sprechen kann. Mhm. So, und da saß auch immer die Hamas mit am Tisch. Das ist jetzt der historische Kontext. Also Hamas-Delegationen haben Moskau seit 2006 besucht, ja, immer wieder. Und auch seit dem 7. Oktober letzten Jahres waren dann dementsprechend die Vertreter der Hamas mehrere Male in Moskau. Jetzt kann man ja natürlich fragen, warum? Also warum hat Moskau sich nach dieser Attacke, die, ja, wie du es schon erwähnt hast, dieser schrecklichen Attacke vom 7. Oktober letzten Jahres, warum hat Russland sich da nicht von der Hamas distanziert, ja? Und ich glaube, das ist damit zu beantworten, dass Russland eben eine sehr pro-palästinensische Haltung eingenommen hat über das letzte Jahr, dem Westen die Schuld gibt an dieser Eskalation in diesem Konflikt, es vermieden hat, auch in den Vereinten Nationen die Hamas irgendwie explizit zu verurteilen, um sich eben, glaube ich, auch diese weit verbreitete Stimmung ja nicht nur im Nahen Osten, sondern auch im globalen Süden, teilweise in westlichen Gesellschaften, wo ja Emotionen über den Gaza-Krieg hochkochen und wo das ein sehr polarisierendes Thema ist, um sich das eben zunutze zu machen. Ja, vor allem Vorwürfe über westliche Doppelmoral in Bezug auf die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Also da sozusagen bewusst den Finger in die Wunde legen wollen, anti-westliche Stimmung ausnutzen, ganz opportunistisch, das treibt, glaube ich, Russlands generelle Strategie an und deswegen hat man weiterhin Kontakte mit Hamas, will vielleicht, das ist noch ein zweiter Grund, auch diplomatisch relevant bleiben. Also es ist gerade eine große Frage, ob Russland überhaupt mitmischen kann. Du hast in der Formulierung der Frage am Anfang, ich glaube, das Wort Protagonist verwendet. Ich sehe Russland gerade nicht als Protagonisten in der Region, sondern eben eher als Nebenspieler, vor allem im Vergleich zu den USA. Aber Russland will relevant bleiben und auch deswegen behält es diese Kontakte zu Hamas. Vielleicht noch ein letzter Punkt, Marco. Ich würde aber insgesamt sagen, dass Russlands Einfluss auf die Hamas auch gering scheint. Also es gibt zum Beispiel immer noch russische Geiseln, glaube ich, die in Gaza sind, die verschleppt wurden letztes Jahr am 7. Oktober, die die russische Diplomatie noch nicht frei bekommen hat. Also da stellt sich dann doch die Frage, wie viel Einfluss man überhaupt auf Hamas genießt.
Ja, und dann gab es ja noch die große diplomatische Niederlage indirekter Natur, weil die große Vermittlung zwischen den palästinensischen Fraktionen, die hat dann China gemacht. Also wir wissen bis heute, glaube ich, nicht, was das wirklich wert ist, genau, was da in China gelaufen ist in den 2-3 Tagen. Aber auf alle Fälle war es nicht Russland, das da die Schlagzeilen gemacht hat. Ne? Und die Verbindung zu Hisbollah, also dem quasi aktuell gerade wesentlich präsenteren Kriegsgebiet zwischen Israel und Libanon, weiß man da, wie die Aktivitäten sind?
Ja, also hier muss man sagen, Russland kennt die Hisbollah gut, weil man mit Hisbollah eng zusammengearbeitet hat seit 2015 in Syrien, militärisch koordiniert und so weiter. Also man hat da enge und gute Kontakte. Es gab auch über das letzte Jahr Berichte über vereinzelte militärische Unterstützung, also zum Beispiel russische Panzerabwehrlenkwaffen, sogenannte ATGMs oder Bodenluftraketen in Hisbollahs Bestand, die von Russland kamen. Also es gibt diese punktuelle militärische Unterstützung, auch wieder keine Beweise, dass es die jetzt im großen Stil gibt, aber sicherlich punktuell. Ich würde sagen, dass insgesamt dieses Zusammenbrechen des iranischen Kartenhauses, wie du es formuliert hast, und vor allem eben die Schwächung der Hisbollah, sicherlich auch Risiken gerade für Russland birgt. Einmal, wie gesagt, die Gemengelage in Syrien, die wir ja schon besprochen haben. Und dann aber auch die Frage, was diese Schwächung der Hisbollah für Iran bedeutet. Ich glaube, das ist hier der springende Punkt für Russland. Und zwar ist es ja so, ich will mal kurz ein bisschen weiter ausholen, dass iranische Abschreckung und Machtprojektion in den vergangenen Jahren ja im Prinzip auf drei Pfeilern basiert hat. Einmal dem sogenannten nuklearen Schwellenstatus, also der Iran besitzt keine Atomwaffen, befindet sich aber sehr nah an der sogenannten Nuklearschwelle. Das ist der erste Pfeiler, dann ein sehr beeindruckendes Arsenal an Raketen und Drohnen und dann eben die diversen Gruppierungen in der Achse des Widerstandes, die eben Israel von diversen Ländern aus angreifen konnten. Und da war natürlich Hisbollah der wichtigste Spieler, ja. Und Das war sozusagen die Kombination. Jetzt kann man, denke ich, recht überzeugend argumentieren, dass zwei dieser drei Pfeiler stark beschädigt sind. Und zwar die Achse und vor allem eben Hezbollah und Hamas. Und ist auch die Frage, ob Irans Raketenarsenal gerade so überzeugt hat in den letzten 6 Monaten von dem, was wir gesehen haben. Das heißt, zwei dieser drei Pfeiler sind jetzt stark beschädigt und diese Gemengelage birgt Risiken für Russland. Ich würde mal drei Risiken nennen. Das eine ist die Frage, kann denn jetzt die iranische Rüstungsindustrie Russland auf absehbare Zeit unterstützen? Mit zum Beispiel Raketen. Ja, gerade jetzt nach dem letzten israelischen Angriff am 26. Oktober, iranische Rüstungsindustrie wurde getroffen. Da ist jetzt schon, glaube ich, kurz bis mittelfristig hängt da jetzt ein großes Fragezeichen über der iranisch-russischen Militärkooperation. Das ist mal so eine Baustelle für Russland. Das zweite ist vielleicht ein bisschen diffuser, aber ich glaube, man muss sich schon auch fragen, ob gerade Russlands Reputation irgendwie Schaden nimmt aufgrund dieser Gemengelage in der Region. Denn Iran und die Achse kommen jetzt massiv unter Druck. Und Russland kann ja nicht einschreiten, um den Iran zu schützen oder wirklich zu unterstützen. Das würde militärisches Eingreifen erfordern, für das Russland nicht bereit ist in der jetzigen Situation vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Und dann ist noch eine dritte Frage, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ein Risiko ist für Russland, weil wir nicht genug darüber wissen, wie gerade der Kreml über nukleare Proliferation, nukleare Verbreitung nachdenkt. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn zwei dieser drei iranischen Pfeiler so beschädigt sind, ändert sich dann vielleicht das Nuklearkalkül des Iran? Wird der Iran jetzt vielleicht zu der Auffassung kommen, dass er die nukleare Schwelle überschreiten sollte? Und wenn man der Auffassung ist, dass Russland den Iran zwar als Partner sieht, als strategischen Partner, aber eigentlich doch nicht möchte, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt, birgt eben diese Gemengelage auch deswegen ein Risiko für Moskau. Aber es gibt zu der Frage sicherlich unterschiedliche Auffassungen, ob vielleicht die russische Außenpolitik heute schon an einem Punkt angelangt ist, wo sie kalkuliert, dass ein nuklearer Iran vielleicht sogar zugunsten Russlands wäre.
Also ich fand gerade auch in Bezug auf Hezbollah eine der interessanteren Zahlen, das haben wir vor ein paar Monaten diskutiert, dass sie ja angeblich 150.000 Raketen haben, die sie alle auf Israel schießen könnten und dass das eine sehr große quasi Drohgebärde wäre. Mhm. Jetzt sind wir da ein bisschen weiter, also knapp ein Jahr weiter. Und wenn wir jetzt drauf gucken, sehen wir im Grunde, dass diese Raketen nicht allzu viel wert waren. Gestern kam die Nachricht oder vorgestern, dass Israels Verteidigungsminister Gallant gesagt hat, 20% sind noch übrig dieser Raketen. Mhm. Aber wir haben ja zu keinem Zeitpunkt wirklich gesehen, dass die eine große Qualität in Sachen Durchschlagsfähigkeit haben. Also die Israelis haben extrem viel abgefangen, wurden extrem selten überwältigt von
natürlich
dem, was
auch
kam.
Mit Unterstützung
natürlich
westlichen
ja, ja.
Staaten, vor allem genau. der USA. Und das ist ein interessanter Punkt, weil natürlich diese Gemengelage es auch erfordert hat, dass die USA massive militärische Ressourcen übers letzte Jahr in die Nahostregion verlegen mussten, vor allem Luftabwehr. Mhm. Und das ist dann wieder eine Gemengelage, wo man sagen muss, das kommt Russland auch irgendwo zugute, weil diese Gleichzeitigkeit von Krieg in der Ukraine und jetzt eben den Kriegen im Nahen Osten natürlich auch Ressourcen fordert, westlicher Staaten, vor allem der USA, was dann auch Unterstützung für die Ukraine mittel- bis langfristig schwächen könnte. Es gibt jetzt schon Stimmen in Washington, die warnen, wenn sozusagen wir diese Gleichzeitigkeit von Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine haben, was ist denn dann mit Planen für diverse Konfliktszenarien im Indopazifik. Also will sagen, amerikanische Ressourcen sind auch nicht unerschöpflich, sind auch limitiert und da ist vielleicht so ein gewisser Pluspunkt gerade für Russland am Spiel.
Wobei ich dem wiederum entgegenstellen würde, dass, und das war so mein Ding mit der Qualität dieser Raketen, dass das, was Iran da geliefert hat, jetzt vielleicht gar nicht so funktionabel ist oder war, wie man es vorab vermutet hat, was dann auch wiederum für eventuelle Lieferungen gegen Russland sich auswirken würde. Wobei wir ja auch wiederum wissen, nächste Schleife, dass die ja jetzt fast weitestgehend aus Nordkorea gedeckt werden, diese Lieferungen. Ja. Letzte Zahl, die ich da gelesen habe, waren 60% der Raketen, die die Russen da in der Ukraine verballern, kommen aus Nordkorea. Also es sind ja verrückte Zahlen teilweise. Ich glaube, im Gesamtbild kann man sagen, Russland hat jetzt nicht unbedingt Vorteile durch diese Gemengelage da, ne?
Bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich insgesamt argumentieren, dass die Vorteile für Russland noch die Nachteile überwiegen. Mhm. Aber dass eben auch die Situation, wie sie sich jetzt entwickelt hat, gerade über die letzten 2 bis 3 Monate, große Risiken für Russland birgt und dass eben in der Balance die Vorteile auch durchaus in größere Nachteile umschlagen könnten. Aber ich glaube nicht, dass wir bisher an dem Punkt angekommen sind. Ich glaube, dass in der Gesamtschau die Vorteile für Russland gerade noch die Nachteile überwiegen.
Es gibt einen sehr, für mich sehr sonderbaren Strang zwischen Russland und den Houthis. Also, dass Russland die Houthis jetzt unterstützt, potenziell, ist für mich jetzt nicht so mega überraschend, aber das ging so weit wohl, dass es zumindest Verhandlungen gab, dass Russland Waffen an die Houthis liefert. Das wurde dann auf Druck von Saudi-Arabien und den USA, ich will jetzt nicht sagen unterbunden, aber fand erstmal nicht statt. Was wir aber wohl gesehen haben, laut Medienberichten, ist, dass Russland Zielkoordinaten an die Houthis geliefert haben, die dann daraufhin auf Schiffe losgegangen sind. Und das ist ja schon eine sehr direkte Unterstützung von, sehr zweifelhaften Personen, sagen wir es mal so.
Du hast es schon richtig zusammengefasst, die Unterstützung, die wir jetzt sehen. Es gibt auch hier wieder einen historischen Kontext, also politische Kontakte mit den Houthis seit vielen Jahren. Auch wenn Russland jetzt im Jemen-Konflikt nie so aktiv war wie in anderen regionalen Konflikten. Aber es gab immer diese Kontakte. Und im Kontext dieser Angriffe der Houthis auf Handelsschiffe im Roten Meer, ja im Prinzip seit Beginn des Gaza-Krieges, hat sich das schon angedeutet, diese russische Unterstützung. Also politisch hat man die Houthis in Moskau empfangen. Man hat sie auch doch sehr in Schutz genommen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, also mit dem Argument, dass die Houthis dies eben tun im Kontext des größeren Unrechts, das in Gaza passiert. Also man hat die Unterstützung für die Houthis sozusagen rhetorisch eingegliedert in Moskaus allgemeine Linie zum Gaza-Krieg. Und dann gab es ja auch angeblich dieses Abkommen zwischen Russland und den Houthis, laut dem dann eben russische Schiffe nicht angegriffen werden sollten, wobei das auch trotzdem ab und zu laut Berichten passiert ist. Und dann, wie du schon gesagt hast, eben seit dem Sommer vermehrt diese Berichte über direkte militärische Unterstützung. Auch militärische Berater sollen vor Ort sein, die Houthis beraten. Jetzt zuletzt diese Berichte über Satellitendaten. Und ich glaube, was das zeigt, ist eben eine wachsende russische Bereitschaft für das, was man als horizontale Eskalation bezeichnet. Also aufgrund des Ukraine-Krieges und auch vor dem Hintergrund der Diskussion in westlichen Staaten, ob man der Ukraine erlauben sollte, mit Langstreckenraketen Ziele in Russland anzugreifen, da eben eskaliert und zwar anderswo. Das meint ja horizontale Eskalation, dass man da eben gegen den Westen dann zurückschlägt, unter anderem im Roten Meer, indem man eben die Houthis befähigt. Da habe ich auch über den Sommer selbst gedacht, Russland wird da noch Vorsicht walten lassen. Als dann die Berichte kamen, dass saudischer Einfluss hier vielleicht einiges unterbunden hat an Kooperation zwischen Russland und den Houthis, fand ich das schlüssig, weil Russland ja auch wichtige, vor allem wirtschaftliche Beziehungen zu Saudi-Arabien und zu den Emiraten pflegt. Aber jetzt hat sich anscheinend im Kalkül doch vielleicht was verschoben auf russischer Seite. Also, dass man bereiter ist für eine solche Art von Eskalation, selbst wenn es einen kostet, in den Beziehungen zu den Golfstaaten. Was ich aber noch für wahrscheinlicher halte, ist, dass man in Moskau spekuliert, dass man sich diese Unterstützung leisten kann, ohne die Saudis zu sehr zu verärgern, weil Saudi-Arabien braucht ja auch Russland in der Koordination in den Ölmärkten. Die Abhängigkeit ist ja beidseitig. Es ist ja nicht so, als würde Russland Saudi-Arabien brauchen und die Saudis brauchen Moskau nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man kalkuliert, man gibt bestimmte Unterstützung an die Houthis. Solange die Houthis damit nicht saudisches Territorium angreifen, wird man die Saudis nicht zu sehr verärgern und kann sozusagen so, kann das kalibrieren.
Ja gut, einen der wenigen Freunde Russlands, Ägypten, auch wenn das jetzt nicht der beste Freund ist, aber die erfreut das ja so gar nicht, was die Houthis machen. Also da würde Russland auch eher mehr an Einfluss verlieren. Das ist, glaube ich, dann nicht nur Saudi-Arabien, sondern die ganze Entourage hinten dran.
Aber selbst hier ist dann die Frage, ne? Also wie sieht ägyptische Abhängigkeit von Russland aus? Russland baut das Kernkraftwerk in El Daba in der Wüste und Ägypten hängt von Russland ab, was den Import von Getreide betrifft, ja? Und kann sich Kairo das da jetzt erlauben, aufgrund einer russischen Unterstützung für die Houthis, ja, jetzt Verbindungen mit Moskau zu kappen? Das ist halt die Frage, ob da vielleicht die Abhängigkeiten eben so gelagert sind, dass die Ägypter da auch wenig Spielraum haben.
Dann würde ich sagen, das gibt uns ja schon mal ein ganz gutes Bild über Russland im Middle East. Ich hätte noch eine kleine Bonusfrage so zum Ende hin. Russland hat die Nukleardoktrin geändert. Das hat bei manchen Ängste ausgelöst. Ist das Marketing oder ist da tatsächlich irgendwas Ernsthaftes?
Ja, also ich sehe es eher als neues Marketing, was aber nicht heißt, dass das, was passiert, irrelevant ist oder dass man es irgendwie ins Lächerliche ziehen sollte. Also erstmal muss man sagen, die eigentliche überarbeitete Version der Doktrin, die haben wir noch nicht. Die ist noch nicht veröffentlicht worden. Wir haben bisher nur die Kommentare von Wladimir Putin. Wir warten noch auf die eigentliche Doktrin. Man kann eigentlich nicht mit einer Lockerung der Doktrinen bisher sprechen oder wirklich von einer Herabsetzung der Nuklearschwelle. Ich glaube, was Putins Kommentare vor allem suggerieren, ist, dass es bei der neuen Doktrin um eine bestimmte Präzisierung gehen soll, der schon bestehenden Formulierungen und Konditionen. Ne? Also keine gänzlich neuen Regelungen, keine krasse Herabsetzung der Nuklearschwelle. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese neue Doktrin, wenn sie denn bald kommt, in einem breiteren Kontext zu sehen. Und zwar hat ja Russland seit 2022 versucht, die nukleare Bedrohungslage dem Westen gegenüber schrittweise zu erhöhen. Ja, das ist passiert durch das sogenannte nukleare Säbelrasseln, also das Drohen oder die Andeutung der Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, aber auch solchen Maßnahmen wie der russischen Abwendung von der Rüstungskontrolle mit den USA, Andeutung, dass man einen Atomtest durchführen konnte, Vorbereitung von nuklearen Stationierungen in Belarus, also ein ganzes Arsenal an Maßnahmen, um insgesamt die Bedrohungslage zu erhöhen. Und ich glaube, gleichzeitig hat sich mittlerweile ein Unmut oder Frustration in Russland eingestellt über die fehlende Reaktion des Westens angesichts dieser Maßnahmen. Also ein Eingeständnis, dass sich dieses Säbelrasseln über die Zeit abgenutzt hat. Und deswegen glaube ich, besteht einfach eine Wahrnehmung, dass man nochmal einen draufsetzen musste, also dass man einen weiteren Schritt gehen muss. Und so lese ich sozusagen die Ankündigung dieser neuen Doktrin. Deswegen glaube ich nicht, dass sie suggeriert, dass wir jetzt imminent einem Einsatz von Nuklearwaffen durch Russland im Kontext dieses Krieges näher gekommen sind. Deswegen würde ich sagen, sollte man das jetzt vielleicht nicht zu sehr überbewerten. Gleichzeitig, und das ist vielleicht mein letzter Punkt hier, lange Antwort auf deine Bonusfrage, sehe ich das aber trotzdem insgesamt als problematisch, weil diese Handlungen Russlands im nuklearen Bereich, die haben ja kumulative Auswirkungen mittelfristig, negative Auswirkungen. Also im Prinzip wird Moskau gerade mit diesen verschiedenen Schritten zu einer Hebamme einer gefährlicheren nuklearen, ja, nicht Ordnung, sondern Unordnung mit diesen ganzen Maßnahmen. Also ich sehe da eher die neue Doktrin als sozusagen ein Element in einem breiteren Arsenal an Maßnahmen, die uns Sorge bereiten sollten.
Also es gibt ja ein neues Buch von Bob Woodward, der ein paar Enthüllungen aus dem Weißen Haus gebracht hat. Und eine dieser Enthüllungen fand ich ganz interessant in diesem Kontext, nämlich wie Biden auf diese Atomgeschichten reagiert hat. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass das sehr gut bei ihm verfangen hat. Mhm. Also wo man wirklich sagen kann, ob Putin das jetzt ernst gemeint hat oder nicht mit den Atomdrohungen oder den Nukleardrohungen, das wissen wir vielleicht immer nicht so ganz hundertprozentig, aber es hat auf alle Fälle bei Biden dahingehend verfangen, dass er das sehr ernst genommen hat. Also hatte er durchaus eine Auswirkung, auch auf die US-Politik dann in der Folge.
Ja, und wir wissen ja auch laut Berichten mittlerweile, dass die USA im Herbst 2022 das Risiko eines russischen Einsatzes von Nuklearwaffen als recht hoch eingeschätzt haben. Und das waren, glaube ich, nicht nur Biden, sondern auch amerikanische Geheimdienste, die zu dem Schluss gekommen sind, zu dem Zeitpunkt.
Hanna Notte, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da könnt ihr sie uns reinsetzen. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.